Episode 197 KI in Produktionsprozessen. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Peter Seeberg bei mir im Podcastgespräch. Er ist KI-Berater. Hallo Peter.
Grüß dich, Götz. Alles gut?
Ja, danke. KI-Berater, glaube ich, der ein oder andere hat eine vage Vorstellung, aber stell dich gerne nochmal in 2, 3 Sätzen vor.
Mache ich gerne. Bin ich ja noch nicht so lang. Seit letzten Jahr mache ich KI-Beratung im industriellen Umfeld, habe aber vorher die meiste Zeit im Bereich Marketing, Business Development, eigentlich so 25 Jahre in der IT gearbeitet. Meiste Zeit war der Firma Intel hier im Münchner Raum. Dann anschließend fast 10 Jahre, sage ich jetzt mal, in der Automatisierung. Ja, und habe in der Zeit die IT und OT, Industrial Internet of Things quasi, zusammengebracht, mit zusammengebracht, mit Bitkom, mit VDMA, OPC Foundation bin ich viel unterwegs. Und wie gesagt, habe mich dann letztes Jahr selbstständig gemacht. Und hätte das wahrscheinlich selber die denken können, mich mal KI-Berater zu nennen. Wir kommen bestimmt heute drauf, in den Jahren davor, wenn irgendeine in meiner Umgebung das Wort KI, künstliche Intelligenz, benutzt hat, dann habe ich ihn quasi fast auf die Finger getickt, weil ich habe immer gesagt, wir machen keine KI, wir machen Machine Learning und so weiter und so fort. Aber irgendwann hat dieser Begriff sein eigenes Leben geführt und habe gedacht, okay, dann, wenn das dann so ist und ich bin der Berater auf diesem Gebiet, dann bin ich KI-Berater.
Ja, ich denke, wenn die Kunden den Begriff verwenden, warum sollen wir dann nicht die Sprache der Kunden verwenden?
Ganz genau, aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne auch keinen zweiten, der sich so nennt.
Okay. Gut, jetzt heute haben wir das Thema KI in der Produktion bzw. in Produktionsprozessen und da zum Einstieg, Produktion ist ja grundsätzlich sehr vielfältig, vielleicht so ein paar Einsatzbeispiele von dir, wo man KI in der Produktion einsetzen kann, wo schon eingesetzt wird, vielleicht auch schon, wo es hingehen wird.
Ja, da muss man schon mal den Unterschied machen zwischen Produktion und Industrie tatsächlich. Also man kann natürlich auch, wenn es um Produktion, wenn es um Maschinenbau, wenn es um produzierende Firmen geht, dann kann ich ja ganz am Anfang quasi, wenn es um das Design von Produkten geht oder noch weiter nach vorne über Strategie und Marketing und Vertrieb, bis dann irgendwann ich so weit bin, dass ich tatsächlich produziere und vielleicht konzentrieren wir uns da heute drauf und danach kommt dann ja auch wieder der ganze Service. Ich muss ja dann auch schauen, dass die Produkte, die im Markt sind, muss ich dann irgendwie unterstützen und so weiter und so fort. In der Produktion, also wirklich in der Herstellung des Produkts, da kann man dann natürlich wie immer den klassischen Unterschied machen zwischen diskrete Fertigung, also wenn ich ein Produkt, was ich in der Hand halten kann oder anfassen kann, ob das jetzt Autos oder Stühle sind oder Blumentöpfe und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ja den Prozessbereich, wo es ja typischerweise eher über Flüssigkeiten geht, sage ich jetzt mal, ob das dann Benzin ist oder auch ein Coca-Cola, bis dann Coca-Cola oder Fanta dann abgefüllt wird und dann ist es eigentlich wieder diskret. Typischerweise ist, also der große, der Klassiker ist schon das Predictive Maintenance, das geistert auf der einen Seite schon lange durch diesen Markt, wird von den großen Firmen schon fast 100%ig, würde ich sagen, umgesetzt. Mittelgroßen sind vielleicht 50% dabei. Und das gibt es eigentlich schon so lange, dass der eine oder andere, wenn man darüber spricht, schon fast gelangweilt ist. So von gibt es nicht auch was anderes. Und dann sage ich immer, man muss zuerst tatsächlich das Predictive Maintenance machen. Man muss zuerst seine Gesamtanlageneffektivität von typischerweise heute, ich sage mal 70% vielleicht in diskreten Fertigung, 60% vielleicht im Prozessbereich. Man muss das erst nach oben bringen, Richtung über 90%, bevor man überhaupt etwas anderes machen kann. Also ich kann keine, das ist die andere große Gruppe, keine neue Geschäftsmodelle, Pay-per-Use machen, wenn ich nicht vorher mit Hilfe von Daten meine Gesamtanlageneffektivität auf eine Höhe gebracht habe, so dass ich dann überhaupt auch sonstige Aktivitäten umsetzen kann.
Hm. Ja, im Grunde ein Thema, was man jetzt in meinem Kontext Lean Management ist ja eigentlich genau das Gleiche. Erstmal einen Prozess stabilisieren und dann verbessern, weil sonst jage ich eventuell ja dem Rauschen im Walde nach.
Ich habe es mir gerade realisiert, ja, und ich denke, dass es ein sehr guter Punkt ist, ja. Wie du sagst, Lean Management ist ja genau das Gleiche. Ich weiß nicht, ob du tatsächlich dann in deinem Bereich deine Aktivitäten auch misst mit einer OEE typischerweise. Aber ich hätte auch ich denke, dass schon seit vielen Jahren, man muss tatsächlich zuerst Lean machen, nenn es Lean oder nenn es, egal wie man es nennt. Und wenn ich dann irgendwo hingekommen bin, wo ich sage, jetzt bin ich eigentlich relativ zufrieden, vielleicht noch nicht 100%, aber dann doch in diese Richtung, erst dann kann ich überhaupt nachdenken, dass ich mit Hilfe von Daten noch weitere Aktivitäten unternehme.
Ja, im Grunde dieser alte Spruch von der Digitalisierung der Scheißprozesse, gilt da auch, würde ich sagen.
Gut, ja, so kann man es dann auch sagen, ja.
Okay, gut. Jetzt macht man natürlich Digitalisierung im Allgemeinen, künstliche Intelligenz nicht, wenn man sich irgendwas davon verspricht, wenn man also einen Mehrwert, einen Nutzen draus zieht. Was ist so klassisch der Nutzen, den ich vom Einsatz von KI in der Produktion, was ich da erwarte, was ich da rausziehe?
Ja, zuerst ist mal dieser Ansatz, den du jetzt gerade so beschrieben hast, ja der richtige. Ich bin bei vielen unterschiedlichen Verbänden, Aktivitäten unterwegs, Leitfaden, jetzt wieder VDMA, da gibt's DIN, Normierung, und es geht immer darum, dass man dann relativ am Anfang immer über die Use Cases, über die Anwendungsfälle spricht, und da gibt's dann die eine Gruppe, und das ist auch völlig in Ordnung, ich kenne jetzt deine Zuhörer nicht, ob die eher technisch sind oder eher, sag mal, geschäftlich getrieben, und natürlich der Techie, der technische Mensch, der ist natürlich, der kommt natürlich aus der Technik und der sieht natürlich sofort Möglichkeiten, irgendwas mit Daten und Algorithmen zu optimieren. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich würde tatsächlich sagen, man muss, wenn man sich dann entschieden hat oder dabei ist, sich zu entscheiden, man muss sich hinsetzen in eine kleine Gruppe von Leuten und man muss tatsächlich sagen, wo stehen wir als Firma oder als Abteilung, wo wollen wir hin? Was soll uns das Ganze bringen? Und da muss man natürlich nicht gleich versuchen, die Welt zu ändern. Man muss klein anfangen. Und dann geht es natürlich darum, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt dieses kleine Projekt machen und wir finden raus, es bringt was, und wir machen unser erstes richtige Projekt, dass wir sagen, okay, was ist unser Problem? Ich habe da ein Problem im Ausschuss. Okay, dann lass uns das machen. Dann lass uns gucken, dass wir das erste Projekt hinter uns haben, dass wir den Ausschuss verringert haben von 10% Richtung 5%. Mhm. Oder wir haben ein Problem mit, ich weiß es nicht, wir haben ja immer gesagt, wir wollen nicht nur 100 Autos jetzt durch unsere Anlage kriegen, wir wollen ja eigentlich 105. Wir haben zu viele Kosten, wir wollen Kosten drücken, oder auf der anderen Seite, wir wollen mehr Produkte aus der Anlage. Das sind die typischen, und die sind ja in diesen beiden Fällen, der dritte ist ja dann eben der Stillstand der Anlage. Ja. Vielleicht hatten andere wieder das als Hauptproblem, dass die Stillstände zu viel, zu groß sind. Die sagen, okay, lass uns schauen, dass wenn das Projekt vorbei ist, dass statt eine Stunde am Tag die Anlage nur noch eine halbe Stunde stillsteht. Mhm. Also das muss jeder für sich schauen. Man kann auch in der Kombination bei der Gesamtanlageneffektivität diese drei mitnehmen. Aber ich würde eher sagen, schauen Sie mal für sich selber, wo bei Ihnen quasi das größte Problem, das low-hanging fruit, das niedrig hängende Obst ist, um dort gleich mit anzufangen.
Eine Voraussetzung hast du schon genannt, eine hinreichend hohe OEE. Was gibt es grundsätzlich noch für andere Voraussetzungen, die gewährleistet sein sollten, bevor es überhaupt Sinn macht, über KI-Einsatz innerhalb der Produktion nachzudenken?
Daten. Also ohne Daten geht ja nichts. KI, ich habe es anfangs schon erwähnt, ist ja ein Begriff. Darüber können wir noch ein bisschen reden, wenn wir das wollen. Aber wir meinen ja eigentlich, wenn wir über KI sprechen, Also ich sage mal 999 von 1000 Personen, die sich heute mit, was wir KI nennen, beschäftigen sich tatsächlich mit Algorithmen, die in Daten irgendwelche Muster erkennen, die für uns Menschen nicht mehr erkennbar sind, einfach weil sie zu komplex sind. Also typischerweise der Werker, der an der Anlage steht und seine oder ihre Maschine seit 20 Jahren kennt, nur Hand auflegt und sagt, na, alles gut, oder in den nächsten Tagen müssen wir da irgendwo links unten einen Teil austauschen. Genau dieses Wissen, was dieser Mensch in diesen 20 Jahren Erfahrung in sich genommen hat, das kann ich nicht so 1, 2, 3 übernehmen als junger Mensch, der vielleicht in diese Anlage kommt. Aber Algorithmen machen das auf eine andere oder vielleicht auch ähnliche Art und Weise. Und dann sage ich, Machine Learning ist tatsächlich Muster erkennen mittels Algorithmen in diesen Daten. Das heißt, ich brauche Daten, wenn ich keine Daten habe und ich will Machine Learning, KI machen, dann ist der erste Schritt meine Strategie. Okay, wo kriege ich Daten her? Wo kriege ich in meiner Anlage, ich als Maschinenbauer, ich als Betreiber, wo kriege ich Daten her in meinen existierenden Anlagen? Oder wir sind ja gerade dabei, eine neue Anlage zu bauen. Lass uns gucken, dass wir dort ausreichend Sensoren einbauen, die auch relevant sind. Da können wir vielleicht dann gleich noch drüber sprechen, ob man datengetrieben oder prozessgetrieben sowas macht. Aber im Endeffekt brauche ich Daten, um überhaupt in diesen Daten irgendwelche Muster erkennen zu können.
Ja. Du hast eingangs bei deiner Vorstellung gesagt, dass du einen starken IT-Hintergrund hast. Und das wäre dann im Grunde auch meine nächste Frage. Welche Rolle spielt deiner Ansicht nach die klassische IT, Produktions-IT, beim Einsatz von KI in der Produktion?
Das ist eine sehr gute Frage. Und die wird wahrscheinlich in jeder Firma auch anders beantwortet werden. Ich habe auch keine abschließende Antwort. Ich habe selber heute noch mal mit einem Repräsentanten von der Bitkom gesprochen. Also wir haben ja auch einen Podcast KI in der Industrie und machen es seit einem Jahr und haben bis jetzt eigentlich immer tatsächlich mit den Produktionsleuten gesprochen. Also die Zuständigen, ob eher aus dem Bereich Strategie oder Business Development, aber auch diejenigen, die das dann umsetzen, also die Data Scientisten, also die Produktionsleute, die wollen alle verstehen, was gibt's, was kann ich schon machen, also die teilen miteinander, was da quasi abgeht. Und dann muss ich schauen, bei der einen Firma wird es so sein, dass ich in der Produktion den einen oder anderen habe, der schon seit länger oder dann auch jetzt sagt, wir müssen da was machen, und ich selber oder in meinem Team gibt es den einen oder anderen, der hat das früher gemacht, hat es vielleicht sogar studiert, der kommt aus der Statistik-Ecke und hat jetzt nochmal einen Kursus dazu gemacht, lass uns mal was machen. Im anderen Fall ist es tatsächlich so, dass die IT sowieso schon seit 10, 20 Jahren vielleicht Cloud-orientiert, ich sag mal als Beispiel mit Microsoft, schon die ganzen Office-Applikationen, vielleicht auch mit dem SAP und so weiter und so fort. Und da ist es dann vielleicht die IT-Abteilung. Und da sagt vielleicht der Chef, der Geschäftsführer oder der CEO sagt, du IT-Zuständige, setz du dich mal mit unserem Produktionsmann, Frau zusammen und unterstütz sie mal und schau dir mal gemeinsam, was sie da in der Produktion machen können. Also es gibt da unterschiedliche Ansätze. Ich hatte selber noch einen ganz besonderen Ansatz bei der Firma Intel. Da gab es ein Ding, das hieß Two in a Box, also Diagramm, ein Organisationsdiagramm. Jeder hat sein Kästchen, es stehen Namen drin. Und da hat irgendeiner gesagt, okay, ich habe jetzt ein Thema. Und bei mir war das vor schon 20 Jahre her. Ein Kollege von mir war zuständig für Literatur. Da waren, glaube ich, 30 Personen haben da gearbeitet in England. Ich habe damals angefangen mit dem Internet und wir wurden gemeinsam Tunebox in ein Kästchen gemacht und wir hatten die gemeinsame Aufgabe, die ganze Literatur aufs Internet zu bringen. Mhm. Und dann machen wir das ein Jahr lang. Und wenn man das gut gemacht hat, dann kriegt man wieder einen anderen Job. Also das ist eine andere Möglichkeit, dass der Geschäftsführer sagt, du Zuständige für IT, du Zuständige für Produktion, eure gemeinsame Aufgabe ist es jetzt, zu schauen, dass ihr in den nächsten halben Jahr oder in dem nächsten Jahr irgendein Machine Learning Projekt, irgendeine KI in der Produktion auf die Beine stellt.
Ich höre also ein bisschen raus, dass es schon wahrscheinlich auch was mit dem Selbstverständnis der IT zu tun hat. Ob sie sich als Dienstleister versteht, das ist dann eher so die angenehme Variante für die anderen, oder ob sie sich Herr über manche Dinge versteht.
Ganz sicher. Und ich muss sagen, dass ich selber nicht so sehr viel Erfahrung, wenn ich jetzt überhaupt mal nachdenke in meinem Jahr, anderthalb Jahr als Berater, aber auch die Jahre davor haben wir eigentlich immer selber, das heißt, ich war bei einem Automatisierer und wir haben das selber gemacht. Und jetzt kommen wir von selber zu dem Thema Make or Buy. Also egal, wer ich bin, soll ich das jetzt selber, kann ich das selber machen oder muss ich eine Firma von draußen? Und das ist ja also auch ein bisschen das Thema. Ne? Also wenn ich sage, ich kann das selber in meine Produktion, weil ich habe die Leute, die da irgendwie schon das Wissen haben, und ich habe auch schon meinen Partner, und der Partner ist dann vielleicht, ich habe jetzt nur Microsoft als Beispiel genannt, das kann auch ein Google sein, das kann irgendeine kleine Firma sein, das können neue Plattformfirmen sein, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, dann will ich das vielleicht selber machen und kann ich vielleicht trotzdem auch eine Firma von draußen holen. Ob das dann die klassische IT-Firma ist oder vielleicht ein Startup, was irgendwo sitzt. Startups sitzen ja gerne in Berlin, müssen aber nicht in Berlin, können auch hier in München oder dort, wo du zu Hause bist, sitzen. Ja. Und die sind dann vielleicht, die nennen sich auch nicht IT-Firma, die nennen sich tatsächlich vielleicht etwas mit Data oder etwas mit Machine Learning, und mit denen kann ich das vielleicht auch zusammen machen. Also ich wollte sagen, ich habe persönlich nicht so unglaublich viel Berührung mit klassischen IT-Firmen gehabt. Mhm. Aber gibt es natürlich, repräsentiert eben durch die Bitkom. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, eine typische Verteilung, wenn ich jetzt 100 Firmen in der Produktion habe, von denen dann, das kann ich schon sagen, von denen typischerweise 5, sag mal, sehr groß sind und vielleicht 20 mittelgroß und die 70 Firmen sind die Kleinfirmen. Das weiß ich, aber ich weiß nicht, wie groß der Anteil der IT im Bereich jetzt Machine Learning ist in diesem im Produktionsbereich.
Ja, okay. Gut, ein anderes Stichwort hattest du auch schon genannt, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen, nämlich Algorithmen, die da, glaub, meiner Ansicht nach, so als etwas von außen betrachtet, ein Stück weit natürlich auch Laie, eine große Rolle spielt. Und was ich aber eben immer wieder raushöre, dass die Algorithmen natürlich bezüglich Transparenz und Nachvollziehbarkeit sich weiterentwickeln, im Sinne von eben, wie du es mehrfach angedeutet hast, Machine Learning, wo also die Maschine selber was lernt und ich ja jetzt nicht eine Programmzeile schreibe, wo drin steht, erkenne hier ein Bit und erkenne da ein Bit.
Ganz genau. Also der Begriff Machine Learning, der ist auch schon wieder ein paar Jährchen alt. Es gab 1955 gab es das erste Mal diesen Begriff Artificial Intelligence, ein paar Jahre später. Machine Learning als die Wissenschaft, bei der tatsächlich Maschinen, unglücklich gewählter Begriff, aber Maschinen selber lernen. Maschinen sind in dem Sinne aber keine Maschinen, von denen wir gerade zufälligerweise sprechen, also in der Industrie nichts, was produziert oder hin und her bewegt, sondern Maschine als tatsächlich als Algorithmus. Ja, die ganz große strukturelle Änderung, die gerade stattfindet, wir sind mittendrin, ich habe die zuerst quasi beschrieben vor 3-4 Jahren, ist, dass wir in den ersten, ich sag mal, 50 Jahren vom Mooreschen Gesetz, ich habe vorher gesagt, was brauchen wir? Daten, und wir brauchen Rechenleistung. Und Rechenleistung ist ja das Mooresche Gesetz. Der Mitbegründer von Intel, ja, durfte ihn auch kennenlernen, einen Preis von ihm in Empfang nehmen. Ja, bin stolz darauf. Und wenn ich diese beiden dann habe, dann kann ich tatsächlich in diesen Algorithmen auch tatsächlich Muster erkennen.
Ja. In dem Kontext eben Algorithmen ist mir dann auch begegnet, ja, okay, wir reden zum Beispiel über autonomen Fahren, ein bisschen anderer Bereich, wir reden dann auch über so Rechtsdinge und Ethikfragen.
Ja.
Innerhalb der KI in der Produktion, was ergibt sich daraus?
Ja, und eben ist es so, dass die Gesellschaft, da ist dann typischerweise Europa ganz vorne und die Europäische Kommission hat ja auch vor einer Woche ihre Digitalstrategie geteilt und wir als Europäer sehen das halt so, der Mensch in der Mitte und da gibt's eine sehr starke Anforderung, KI-TÜV. Da hat unsere Arbeitsminister auch letzte Woche so einen Bereich geöffnet, KI-TÜV. Also man muss tatsächlich davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten der Fraunhofer in Nordrhein-Westfalen, der arbeitet dran, aber viele andere auch, das CFKI werde ich demnächst besprechen. Also das Thema ist tatsächlich, dass wir als Europäer, und ich bin davon überzeugt, die Amerikaner und Chinesen werden uns irgendwann folgen, genau wie sie uns gefolgt sind bei dem DSGVO, bei der Datenschutzverordnung. Mhm. Der Mensch wird irgendwann ein Recht darauf haben, zu verstehen, warum ein Algorithmus so und eben nicht anders entschieden hat. Also heute, wenn wir einen Kredit brauchen, dann fragen wir den an, kommt irgendwann eine Antwort, ja oder nein. Und wenn es nein heißt, dann wissen wir nicht, warum. Wir können dann auch nicht nachvollziehen und nicht sagen, das ist aber falsche Information. Das ist natürlich im B2C-Bereich, im Konsumentenbereich wird das ganz wichtig sein. Ein wenig, weniger relevant sozusagen ist es in unserem B2B, also im Bereich der Industrie. Wenn ich eine Maschine habe mit 25 oder auch 2000 Sensoren, also Daten, die aus Maschinen kommen, die also nichts mit personenbezogenen Daten zu tun haben, dann ist das weniger wichtig. Trotzdem, du hast jetzt das Beispiel genannt des autonomen Fahrens, sollte es tatsächlich nochmal hier oder dort einen Unfall geben und den wird es natürlich geben. Also wir haben heute über 3000 Tote leider im Verkehr jedes Jahr. Dann will irgendwann aber der Richter trotzdem wissen, von wem, das wird sich dann zeigen. Es ist dann der Automobilhersteller, es ist der Fahrer, es ist derjenige, der den Algorithmus eingesetzt hat. Warum ist jetzt gerade dieser Unfall passiert? Ja. Das ist dann wieder, weil Menschen da mit zu tun haben. Und diese Ethik, diese ethischen Fragen, die spielen eine wichtige Rolle. Aber wie gesagt, dort, wo Menschen sind, Konsumenten, B2C, wird das sehr wichtig sein. Bei uns im B2B, sage ich es mal, ist es weniger. Also die Europäische Kommission hat da gesagt, dort, wo kritische Infrastruktur ist, muss zertifiziert werden. Mhm. Also alles, was mit, ich sag mal, Gas, Strom, Wasser, aber auch dort, wo Menschen sind und direkt, wenn es B2B-Sensoren sind, die irgendwelche Messdaten liefern, dann wird das noch nicht so schnell der Fall sein.
Ja gut, mir fiel jetzt gerade so ein dann eher kommerzielles Szenario ein, wie du es am Anfang gesagt hast, Predictive Maintenance, also vorhersagende Wartung. Angenommen, die Software sagt, ha, jetzt wäre eine Wartung fällig, das kostet aber XY. Und dann steht ein Mensch daneben und sagt, wieso? Also wieso jetzt? Und wenn so, und dann könnte ja durchaus auch der Maschinenhersteller sagen, ja, wenn du jetzt nicht wartest und sie geht dann ein halbes Jahr später kaputt, dann kostet es sich viel mehr, weil du ja jetzt diese Wartung abgelehnt hast.
Ja, gut, das wird sowieso dann immer stärker natürlich die Verantwortung vom Dienstleister sein. Also ich werde natürlich immer stärker sehen, dass der Betreiber die Anlage nicht mehr kauft. Ich meine, seit vielen Jahren werden die Anlagen ja dann geleased als Zwischending und immer stärker sagt der Betreiber, du, ich kaufe meinen Strom ein, ich kaufe mein Wasser ein, es geht auf Kubikmeter und das will ich von dir gerne auch. Mhm. Also stell mir deine Anlage hin. Ich meine, wenn es jetzt Luftdruck ist, sage ich jetzt mal, da ist es auch schon seit ein paar Jahren, liefer mir x Millionen Kubik Luft eines bestimmten Druckes an bestimmten Stellen. Wir machen einen Vertrag und der Vertrag ist im Prinzip nicht anders wie der Vertrag, den ich mache mit meinem Stromdienstleister quasi. Ne? Und da, was ich damit sagen will, natürlich muss der Algorithmus, das Modell muss auch, wenn es B2B ist, so offen sein, dass ich meine Features kenne. Das ist jetzt ein Begriff, der aber nichts anderes meint als repräsentative Merkmale in meinem Modell. Und das, was du gerade gemeint hast, ja, warum sagt ein Modell, du solltest jetzt lieber in der nächsten Woche die Wartung machen als später, dass genau einer oder mehrere von diesen repräsentativen Merkmalen im Modell sagen, okay, da ist das Lager und statt 100% ist es Richtung 90% Qualität runtergegangen und es hat einen Punkt erreicht, wenn wir das nicht machen, dann haben wir später größere. Also das ist natürlich das Aufbrechen des Modells, des Algorithmus ist wichtig, aber ist dann immer wichtiger für den Betreiber selber, weil der Betreiber natürlich Interesse daran hat, zu liefern, der Anbieter, der bietet natürlich seinem Betreiber diese x Kubikmeter Druck an und der hat Interesse daran, das so effizient wie möglich zu machen. Und dem Betreiber, der das abkauft, dem interessiert es irgendwann eigentlich nur so weit, bis dass er das vertraglich ausgemachte Mengengerüst auch bekommt. Und wenn der Anbieter sagt, okay, ich muss dann nächste Woche muss ich bei dir in die Anlage rein, wenn sie mal stillsteht oder wie dann auch, das ist dem Betreiber, solange das dort kein Problem gibt, natürlich eigentlich wurscht.
Okay. Jetzt hattest du vorhin noch ein anderes Stichwort gegeben, auch schon mit der Vorausschau, dass wir uns darüber unterhalten, weil ich glaube, es mich persönlich interessiert und aber auch wichtig ist. Einmal eben dieser Unterschied zwischen klassisch datengetriebener KI, ich glaube, das ist das, was einem als erstes einfällt, wenn man über Daten und KI spricht, und dann aber eben alternativ dazu die prozessgetriebene KI.
Ja, ich habe mich da das auch erst seit vor ein paar Monaten quasi erklären lassen. Ich war mir gar nicht sicher, was ich dann zu erwarten habe, aber tatsächlich, weil ich habe auch immer seit Jahren immer alles datengetrieben genannt, gesagt, okay, wenn ich Daten habe und die Daten werden immer wichtiger, Daten sind das neue Öl, man hat es schon so oft gehört, dann ist es halt datengetrieben. Aber da gab es diesen neuen Ansatz und ich muss jetzt leider sagen, dass ich den Namen jetzt, da gibt es eine Gruppe von Professoren, die sich da regelmäßig treffen und die haben gesagt, okay, ich habe zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, jetzt fange ich an und ich schaue zuerst, was für Daten ich habe und dann sage ich, okay, ich habe ABC und ich arbeite mit ABC und schaue, was da rauskommt. Und da kommt bestimmt was raus. Ne, wenn ich sage, ich will meinen Ausschuss will ich verringern und zufälligerweise ist die Datengruppe B, die hat da einen sehr großen Einfluss drauf, also kann ich mein erstes kleines Projekt machen. Aber der andere Ansatz ist eher zu sagen, wo stehe ich, wo will ich hin, was kann ich alles machen. Da macht man typischerweise einen kleinen Workshop vielleicht, da reicht einen halben Tag oder einen Tag mit einer Gruppe. Und da sage ich dann am Ende, okay, ich weiß, welches mein Ziel ist und ich habe 30, 40 Anwendungsfälle angeschaut und wir haben gemeinsam entschieden, Nummer 15 ist der richtige. Und dann die Frage zu stellen, welche Daten brauche ich denn für Anwendungsfall Nummer 15? Dafür brauche ich die Daten B, D und F. Mhm. Oh, E und F habe ich aber gar nicht. Also dann kann ich trotzdem zuerst das kleine Projekt machen, aber ich weiß, dass ich mittelfristig in den nächsten 2-3 Jahren daran arbeiten muss, die Datengruppen E und F oder wie habe ich sie genannt, dass ich die erstmal kriege. Und das ist der Unterschied zwischen, ich würde sagen, passiv, aktiv. Also was habe ich schon und ich nutze es oder was will ich eigentlich machen? Dafür habe ich jetzt 50-60% der Daten, aber die anderen 40% der Daten, die muss ich noch irgendwie in nächster Zeit noch reinbringen, noch sammeln.
Also eben, wie wir es eingangs hatten, stärker am gewünschten Nutzen orientiert.
Ja, genau. Okay. Ich gucke nur, ich habe das, weil ich habe die Daten aus anderen Gründen, weil ich sie aus juristischen Gründen gebraucht habe. Wenn irgendwo eine Rückrufaktion ist, dann habe ich A und B und C gebraucht. Aber jetzt habe ich ein ganz anderes Ziel und deshalb muss ich schauen, dass ich E und F Typ Daten auch bekomme.
Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn ich halt immer mit den vorhandenen Daten anfange, dann kann sowas auch mal, oder besteht zumindest eine gewisse Gefahr, vielleicht so Richtung Happy Engineering abzudriften.
Ja, genau. Ich würde aber nicht sagen, dass man das nicht machen soll, weil ich denke, dass man einfach beides machen kann. Ich denke, wenn man wirklich ganz am Anfang steht und man hat schon Daten, man sammelt Daten, ich meine, es gibt wahrscheinlich keinen Maschinenbauer, der nicht irgendwelche Drucktemperatur und so weiter in seiner Anlage oder rund um der Anlage misst. Um damit anzufangen, ist ganz sicher eine sinnvolle Geschichte. Aber eben, wenn ich sage, jetzt habe ich eine Strategie und die setze ich vielleicht für die nächsten 3 Jahre auf, da kann ich sehr wohl sagen, ich fange tatsächlich an mit dem, was ich habe. Aber ich weiß, dass ich in den nächsten zwei Jahren einen parallelen Prozess habe, für den dann wieder jemand anderes vielleicht zuständig ist, dafür zu sorgen, dass ich in 2 Jahren auch die Datengruppen E und F zusätzlich bekomme.
Ja. Jetzt haben wir viel über Algorithmen, über Daten geredet, was, glaube ich, aber eben auch eine wichtige Rolle spielt, speziell wenn es dann in die begleitenden Veränderungen reingeht, ist halt der Mensch. Und da jetzt zum Einstieg noch die Frage, welche Rolle spielt deiner Ansicht nach der Mensch bei der KI in der Produktion?
Der Mensch bei der KI in der Produktion ist erstmal, hat eine sehr zentrale Rolle. Also der Domänexperte, zumindest sage ich mal der Domänexperte, ohne dem geht's nicht. Ich habe hier unterschiedliche Arten. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal gehört von Supervised oder Unsupervised. Vor allem in diesem Supervised, also in diesem, ich gebe dem Algorithmus bestimmte Datenpaare mit, also Input, Output, und sage dann später dem Algorithmus so, jetzt gibt's neue Datenpaare und die musst du, lieber Algorithmus, bitte für mich jetzt klassifizieren nach links und rechts. Das kann immer nur funktionieren mit Hilfe des Spezialisten, des Domänexperten. Nur der Domänexperten, der kann sagen, okay, jetzt schaue ich mir 100 Bilder an von diesem Produkt, was hier übers Band geht, und die Kamera, die Bildkamera mit dem Modell dahinter soll dann immer entscheiden, das ist okay oder nicht okay. Und das kann ja nur der Domänexperte, der in dem Fall ja nicht nur, sage ich mal, der Produktmanager ist oder derjenige, der das alles ausdenkt, aber sehr wohl auch in dem Fall vielleicht der Werker, der das bis jetzt gemacht hat. Und da ist ja natürlich immer in vielen Fällen das Problem, dass Werker A eine andere Klassifizierung vornimmt als Werker B. Da muss man sich dann auch einig sein. Aber zuerst hat mal der Mensch eine sehr zentrale Rolle. Das ist dann natürlich bei der Einführung von bestimmten KI-basierten Modellen, Ansätzen, Anwendungsfälle, die eine oder andere Aktivität übernommen wird durch ein Modell, durch ein Stück Automatisierung, bedeutet in dem Fall, dass der Werker das nicht macht. Wir haben da in unserem Podcast ein Beispiel BMW, da wird das Typenschild hinten auf dem BMW, ich glaube, es gibt 3 Stück sogar, also 5er, 3er, 6 und dann noch 2 der anderen, ist in bestimmten Ländern, bei uns gibt es ja auch, in bestimmten Ländern ist es auch vom Juristischen her eine ganz wichtige Geschichte. Und uns wurde erzählt, da hat der Werker immer ein bisschen Angst und Bange gehabt, wenn er das nicht hundertprozentig richtig gemacht oder kontrolliert hat. Und uns wurde erzählt, dass eigentlich der Werker, nachdem das Projekt dann gelaufen ist, mit dem Werker am Band zusammen, und als es dann übernommen wurde von diesem Modell, dass der Werker sehr zufrieden war, gesagt, okay, ich bin sehr froh, dass wir das jetzt nicht machen müssen. Bedeutet das, ja, das ist ein Stück höhere Automatisierungstiefe in dem Fall. Also, dass der ein oder andere dann seinen Job dann ändert, ist sicher der Fall, wird sicher der Fall sein in der Produktion. Das ganz Wichtige da ist, dass wir alle verstehen, dass uns aller Job, also die ganzen Personen, die jetzt zuhören, das gilt für dich, das gilt für mich. Ich habe eigentlich schon meinen Job schon ziemlich stark geändert. Aber jeder Job wird sich ändern in den nächsten Jahren. Also alles, was wiederholbar ist, egal welcher Job es ist, der wird automatisiert werden. Davon bin ich fest überzeugt. Und das Wichtige ist, dass bei dieser Digitalisierungswelle, sage ich jetzt mal, eine weiterführende Industrie 4.0, ist tatsächlich nicht unbedingt explizit der Werker ist, der in den ersten 3 industriellen Revolutionen ja typischerweise immer automatisiert wurde. Es sind ganz andere Aktivitäten auf eine breitere, höhere Ebene. Beste Beispiel nach wie vor ist der Radiologe, sage ich jetzt mal. Also der Radiologe, dessen Hauptaufgabe oder eine wichtige zentrale Aufgabe ist die Diagnose von Bildern, nicht mehr so stark die Röntgenbilder, oder wenn, dann kommen die halt auf als Pixel auf dem Bildschirm. Und da kommt jetzt mittlerweile der Algorithmus, wenn, sagen wir, der durchschnittliche Radiologe mit einer Genauigkeit von, ich sag nur mal ein Beispiel, 95% bei einem bestimmten Problem das macht, dann kann der mittlerweile der Algorithmus das vielleicht 96, 97. Und damit will ich nicht sagen, dass wir keinen Radiologen brauchen. Mhm. Aber ich will damit sagen, dass der Job des Radiologen sich damit sehr, sehr grundsätzlich ändern wird. Und ich wollte das nur als Beispiel genannt haben, dass für uns alle, egal in welchem Bereich der Zuhörer tätig ist, jeder muss sich überlegen, welche sind die wiederholbaren Aktivitäten. Mhm. Im Fall des Radiologen ist es halt eben die, ne, ich schaue auf mein Bildschirm und ich entscheide, ob ich da ein Problem sehe oder nicht ein Problem sehe. Und für jemand anders ist es wieder was ganz anderes. Und jeder von uns muss sich überlegen, in der nächsten Zeit diese Anteil seines eigenen Jobs quasi zu minimalisieren, mhm, weil der wird dann irgendwann sowieso automatisiert.
Ja, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen im Sinne von, wie verändern sich die Berufsbilder, speziell in der Produktion, einerseits auf der Werkerebene, ich könnte mir aber eben auch vorstellen, auf den Ebenen drüber, also in den Führungsrollen.
Ja, wenn ich es genau wüsste, also es ist wahrscheinlich tatsächlich natürlich so, dass wenn ich jetzt in der heutigen Produktion gucke und ja, wenn ich sage, wenn ich es wüsste, dann meine ich nur, schau, wo wir gerade als Welt sind diese Woche gegenüber letzte Woche, vorletzte Woche. Es ändert sich alles. Digitalisierung bekommt einen unglaublichen Schub. Das wussten wir nicht, kann ich also nicht wissen. Aber in der Produktion bin ich davon überzeugt, dass tatsächlich wir noch flexibler werden. Also wenn ein BMW jetzt schon heute in Spartanburg produziert für den amerikanischen Markt, aber ich glaube, dass sie teils auch noch eben für den europäischen, dann glaube ich, dass alle Anlagen in Richtung Losgröße 1, aber zumindest dann die Fähigkeit haben werden, verschiedene Modelle aus gleichem Band zu produzieren und viel stärker noch für den lokalen Markt. Das bedeutet natürlich eine immer tiefere Automatisierungstiefe. Nur so können wir überhaupt in Europa, in Deutschland produzieren. Das wird nur so gehen. Also dass im Endeffekt weniger Arbeiter, weniger Werker in der Fabrikshalle stehen, kann ich mir vorstellen. Aber wahrscheinlich viel mehr drumherum. Das heißt, wenn ich mehr Digitalisierung mache, ich brauche Leute, die das machen. Mhm. Also ich brauche mehr IT, brauchen wir Leute, die sich mit Daten auskennen, die sich mit Datenprotokollen, mit Data Engineering, mit Software. Also dieser Teil, der wird sicher wachsen. Und dort, wo ich wirklich mit der Hand was mache, das wird sich wahrscheinlich weniger werden, aber wird nicht Richtung Null gehen. Das glaube ich nicht. Ne? Mhm.
Gut, so zum Abschluss eine beliebte Frage, die ich speziell bei Digitalisierungsthemen grundsätzlich stelle. Du hast ganz am Anfang ein bisschen angedeutet, wie sieht so der typische Einstieg aus, wenn jemand sagt, ja, Daten haben wir, die Grundlagen sind da, OEE sieht auch ganz ordentlich aus, jetzt möchten wir was mit KI in der Produktion machen. Was ist deine Empfehlung, wie da der typische Einstieg aussieht?
Ja, Ich habe da ganz konkrete Vorstellungen, auch weil das genau ist, was ich quasi mache, aber dafür braucht man mich nicht. Aber ich denke tatsächlich, dass es sehr wichtig ist, dass man sich dann als kleine Gruppe in der Firma, der Mittelständler, da will sich vielleicht der Geschäftsführer mit 3, 4, 5 Leute zusammensetzen, kann das selber machen oder holt sich tatsächlich jemand von draußen und setzt sich in Workshop-mäßig zusammen und sagt, wo stehen wir, wo wollen wir hin, was ist es eigentlich? Davor muss man sich schon irgendwie ein bisschen eingelesen haben, oder schon separat schon jemanden haben kommen lassen, der erzählt, was alles möglich ist. Und dann diese Gruppe, wo dann eben aus den unterschiedlichen Bereichen ein Repräsentant ist und der Geschäftsführer oder eben der Abteilungsleiter, wenn es eine große Firma ist, muss er unbedingt im Raum sein. Und da gibt es erstmal ein Brainstorming. Ne? Was ist denn alles möglich? Stundenlang. Dann kommt man vielleicht auf 20, 30, 40 Anwendungsfälle. Und dann vor der Kaffeepause oder auch danach einigt man sich auf die Kriterien, wie wir gesagt haben. Dann sage ich, habe ich denn überhaupt Daten? Wie ist die Datenqualität? Wie ist es mit der Organisation? Ich will nicht gleich die Welt ändern, also klein und so weiter und so fort. Dann fallen von selber schon die eine oder andere Anwendungsfall raus. Und dann den Rest des Tages kann ich wirklich mich damit beschäftigen, dass ich bis am Nachmittag 3, 4, 5 Uhr dann sage, okay, jetzt weiß ich meine Top 1, 2, 3 Anwendungsfällen, mit denen ich mich da betätigen möchte. Und dann kann ich anschließend sagen, okay, das will ich jetzt auch machen, das will ich nicht machen. Wichtig ist, so ein erstes Projekt muss nicht viel Geld kosten, es muss nicht in die Millionen gehen. Gut, wenn ich jetzt sage Millionen, dann ist es für eine Großfirma immer noch nichts, aber für einen Mittelständler, es muss keine Millionen sein. Also wenn ich irgendwo Daten habe und ich habe ein konkretes Problem und ich habe irgendjemand an der Hand, intern oder extern, der mir wirklich bei einem kleines Projekt helfen kann, das ist typischerweise und nicht nur von mir, ist eigentlich, was man immer hört, ganz klein anfangen. Es gibt auch keine Sicherheit, dass da was rauskommt, aber wenn ich Daten habe und ich habe irgendeinen Ansatz, dann muss ich entscheiden, will ich das fortmachen oder kann ich vielleicht in einer Cloud arbeiten? Das ist so eine ganz typische Entscheidung, die dann während so einem Workshop dann irgendwie vorbereitet oder auch entschieden werden muss. Mhm. Aber das ist so ein typischer Ansatz, wo man dann weiß und sagt, okay, jetzt weiß ich, was ich will. Und dann hat man vielleicht ein bisschen Gefühle für, was so ein kleines Projekt auch kosten könnte. Und wenn das Geld, wenn das Budget dann da ist, dann schaut man auch, mit wem mache ich das jetzt? Kann ich das allein machen oder brauche ich tatsächlich extern jemanden dabei, der mir dabei hilft?
Und ich höre irgendwo raus und würde das jetzt auch mal als die gute Botschaft einsortieren. Der Mensch muss sich halt Gedanken drüber machen. Das nimmt einem die Maschine an der Stelle, glaube ich, noch nicht ab.
Nee, ganz sicher nicht. Und das ist genau eben das Ding, vielleicht auch dann zum Abschluss nochmal, also KI, wir haben als solche nicht drüber gesprochen, aber die Definition hat ja damit zu tun, dass ich Intelligenz so detailliert beschreiben kann, dass eine Maschine sie ausführen kann. Und das ist eigentlich diese große Intelligenz, Artificial General AI. Und als ich vorgesprochen habe von 999 von 1000 Personen, die sich mit KI beschäftigen, die beschäftigen sich wirklich mit Machine Learning, mit Algorithmen, die in Daten Muster erkennen. Dieser eine, der übrig bleibt, der sitzt, der oder sie sitzt an der Uni, irgendwo in der Forschung, in der tiefen Forschung, Richtung tatsächlich diese künstliche Intelligenz, ne? Also ein Algorithmus, der irgendwie von der Intelligenz her in Richtung Mensch kommt. Aber die anderen 999, die tun das nicht. Die stehen mit zwei Füßen auf dem Boden und die haben verstanden, dass tatsächlich Algorithmen aus Daten Muster erkennen können und uns Menschen dabei helfen können, effizienter zu sein oder vielleicht auch neue Geschäftsmodelle einzuführen.
Okay, gut. Peter, ich danke dir für deine Zeit. Da waren einige spannende Aspekte drin, die ich so auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Ja, deshalb nochmal vielen Dank.
Herzlichen Dank, Götz. Hat mich sehr viel Spaß gemacht und ja, wünsche dir noch eine schöne Zeit.
Das war die heutige Episode im Gespräch mit Peter Seeberg zum Thema KI in der Produktion. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 197. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.